Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Böber-Scheinwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als KommunikationsexpertInnen eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 64 des Podcasts Healthcare Espresso. Und heute sind wir in der OG-Runde wieder zusammengekommen. Das gab es vor 5 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Es ist der 5. Staffel. Ich glaube, der 5. Staffel. Auf jeden Fall seitdem nicht mehr an meiner Seite, wie so oft, Thorsten heute mit dabei.
Hallo, ist es nicht immer eine Oldie-Folge, wenn ich dabei bin?
Nein, okay. Du fühlst dich nur immer gedisst von mir, okay. Aber ist es nicht so. Worauf ich hinaus wollte, ist Leila. Du hast ja mit uns den Podcast gegründet.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass wir dich für eine weitere Folge gewinnen konnten. Und tatsächlich werden wir heute ein bisschen gucken, wo du hingegangen bist, quasi nach der Agenturzeit, weil es ging dann doch relativ schnell. Wir haben die Folgen zusammen noch aufgenommen und dann hast du uns oder das Team sozusagen verlassen, aber wir sind weiterhin in Kontakt geblieben. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, wo du heute arbeitest, welche Rolle du hast und welche Aufgaben du seitdem so übernommen hast.
Ja, super gerne. Also ich freue mich sehr, dass es jetzt schon 64 Folgen von diesem Podcast gibt. Da war ich total überrascht. Und dass dieses Projekt so toll läuft und dass ihr das mit so vielen verschiedenen Themen schon bereichert habt. Genau, ich bin Leila. Ich arbeite bei Sanofi. Das ist ein französisches Pharmaunternehmen, das in Frankfurt auch einen Sitz hat und bin da in der Produktkommunikation tätig seit gut 4,5 Jahren. Und ja, freue mich, dass ich zwar die Agentur verlassen habe, aber trotzdem sehr intensiv mit euch ja auch in der Vergangenheit und auch aktuell zusammenarbeite.
Ja, und wirklich sehr eng zusammenarbeitest. Also wir hatten auf jeden Fall gemeinsame Projekte. Wir waren zusammen in Berlin, haben da auch Podcasts produziert, Videos produziert. Von daher begleitest du uns ja auch in den letzten 4 Jahren schon sehr eng. Vielleicht wollen wir heute auch vor diesem Hintergrund einfach mal besprechen, was sind denn so die Unterschiede, die es zwischen Agentur und Unternehmen gibt. Ich glaube, das ist ja dann in dieser Konstellation ganz schön, weil du ja dann beide Seiten kennst. Thorsten, du warst ja immer auf Agenturseite oder habe ich was verpasst?
Ja. Nee.
Du warst immer auf Agenturseite und ich ja auch, weil ich hier meinen Einstieg hatte. Deswegen würde ich gerne mit der ersten Frage starten, welche großen Unterschiede es deiner Meinung nach, Leila, gibt zwischen Agentur und Unternehmen und gibt es irgendwas, was dich damals vielleicht sogar überrascht hat?
Also das war natürlich echt noch ein großer Wandel oder was total Neues für mich, auf einmal aus der Agentur in so einen großen Konzern dann auch zu wechseln. Ich glaube, der größte Unterschied für mich ist, dass man natürlich jetzt in einer PR-Agentur oder einer Kommunikationsagentur schon natürlich einen sehr starken Fokus auf die Kommunikationsarbeit legt und vielleicht auch Marketing und was da so in der Nähe ist. Aber auf einmal Teil eines großen Konzerns zu sein, wo natürlich auch in Frankfurt die Produktion stattfindet, Forschung und Entwicklung, der Vertrieb, so viele verschiedene Bereiche. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich bis heute nicht alle Abteilungen in diesem Unternehmen kenne. Und ich glaube, das war auf jeden Fall einer der größten Unterschiede für mich.
Mhm. Aber wir haben ja auch sehr viele verschiedene Abteilungen bei uns, nur halt natürlich nicht in dem Ausmaß. Also wir haben ja eigentlich alle sehr ähnliche Projekte, nur unterschiedliche Themen sozusagen, Thorsten, aber trotzdem auch groß und vielfältig.
Ja, und wenn man sich eben anschaut, bei uns, also im Prinzip dreht sich alles mehr oder weniger um Kommunikation. Und wie Leila schon sagte, wie sie von uns weggegangen ist in ein Unternehmen, da hast du dann halt auch eben Bereiche, die mit Kommunikation nichts zu tun haben, die aber mindestens mal genauso wichtig sind. Also ohne die Produktion gibt es auch keine Kommunikation zum Beispiel, ne? Oder eben der Außendienst oder sonstiges. Und da haben wir halt keinen mittelbaren Bezug zu und schon gar nicht, wenn es keine Bereiche sind, die kommunikationsbedürftig sind. Eben von daher gesehen ist eben unser Blick dahingehend eben etwas eingeschränkter und die Erfahrungen oder eben Austausch mit so Kolleginnen und Kollegen haben wir halt nicht. Bei uns ist halt eben die Diversität dann bei den unterschiedlichen Themen für unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen unter Umständen, aber jetzt halt nicht außerhalb dieses, ich sag jetzt mal, Kommunikationsbereiches.
Für mich war auch total spannend zu sehen, dass die Kommunikationsarbeit im Unternehmen ganz eng zusammenhängt mit anderen Abteilungen, wie beispielsweise das Marketing, die Medizin, Public Affairs, aber natürlich auch Legal, dass das alles super verzahnt ist und dass die Kommunikation am Ende ein Element ist in einem großen Konstrukt, was eben unterstützen soll, gewisse Ziele zu erreichen und da auch nochmal stärker über den Tellerrand hinauszublicken und auch zu sehen, was macht eigentlich genau die Medizinabteilung, was macht das Marketing, was machen die Kollegen, die stärker mit Patientenorganisationen oder der Politik zusammenarbeiten.
Wobei man ja auch sagen muss, also wir haben schon auch manchmal Fälle, wo wir dann nicht direkt mit der Kommunikation zusammenarbeiten, ja, sondern zum Beispiel mit der Medizin. Also das ist jetzt auch nicht ganz so ungewöhnlich.
Ja, wir haben auch Schnittstellen und Überschneidungen mit eben anderen Disziplinen, sage ich mal. Nochmal, im Prinzip immer nur, wenn es um Kommunikation geht. Wenn wir jetzt Medizin denken sozusagen, wenn die darüber sprechen, wie klinische Studien aufgebaut werden sollten oder wo es angesiedelt wird, wo die Zentren angesiedelt werden sollen, wo die klinischen Studien stattfinden sollen, etc. pp. Das sind alles Punkte, die außerhalb unseres Kosmos liegen, also wo wir eben wissen, was da passiert, wo wir aber nie direkt involviert sind. Eben von daher gesehen ist es, glaube ich, eben etwas breiter nochmal.
Und Thorsten, wie siehst du das jetzt? Also Leila, du bist ja jetzt in einem Unternehmen, da gibt es ja bestimmte Abläufe und so ist es aufgebaut. Die Zusammenarbeit, würde ich sagen, auch sehr, sehr klar in dem Fall mit uns in der Agentur. Aber es gibt ja sehr viele unterschiedliche Pharmaunternehmen. Gibt es denn da Unterschiede, Thorsten, auch in der Zusammenarbeit?
Ja, also es ist, einmal muss man schauen, oder muss man sagen, ehrlicherweise, die großen Pharmaunternehmen, ne, wie eben Sanofi ja eben auch eines ist, sind alle ein bisschen ähnlich strukturiert, sage ich jetzt mal. Ne? Das war noch vor 10 Jahren auch etwas anders. Das hat sich alles etwas eben angeglichen. Da ist immer nur der Unterschied oder eben die große Frage, wo ist der Kommunikationsbereich angesiedelt? Ne? Ist er im Marketing Teil des Marketings oder ist er extra oder wie sind die Schnittstellen organisiert? Das funktioniert in einigen Bereichen besser, in einigen Bereichen nicht so gut, liegt auch an Personen, kennen wir auch, ist bei uns ja auch so. Also da muss man halt eben schauen, wie ist die Struktur aufgesetzt und eben auf der anderen Seite ist es eben so, dass man schon sieht, dass Unternehmen verschiedene, ich würde jetzt auch mal sagen, Kulturen haben oder auch eben verschiedene Heritage haben. Es gibt Unternehmen, die sind progressiver per se eben und sagen, wir kommunizieren auch mit Einkalkulieren von verschiedenen Risiken. Andere sagen, wir sind sehr konservativ in unserer Kommunikation und es muss im Prinzip eben alles erst 10-mal über alle gecheckt werden. Da ist, glaube ich, ein Unterschied. Der andere Unterschied ist, wen wundert es im Timing und in der Schnelligkeit? Das kann sehr unterschiedlich sein, wie Prozesse halt eben auch organisiert werden können. Und ansonsten, glaube ich, das hängt dann aber an Personen, ist der Hauptfaktor, wie sieht auch das Unternehmen die Unternehmen-Agentur-Beziehung? Also ist es dann sozusagen eine Beziehung, wo ich als Unternehmen sage, ich brauche jemanden, der umsetzt oder ich brauche jemanden, der auch auf Augenhöhe berät als Partner oder. Also da sind, glaube ich, eben meines Erachtens eben die Unterschiede. Am Ende des Tages hängt es auch von den Leuten ab.
Wie ist es, Leila? Ich finde nämlich den Punkt Timing beziehungsweise Abläufe sehr, sehr spannend, weil wir auch Kolleginnen haben, die tatsächlich von Unternehmen zu uns in die Agentur kommen. Da habe ich auch schon öfter gehört, boah, es ist hier so schnelllebig, es ist hier zack, zack, zack und im Unternehmen ist es vielleicht ein bisschen langsamer. Ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck jetzt nicht immer unbedingt, dass ich sage, da wird was rübergeschickt und ich bekomme erst in 2 Wochen Feedback. Teilweise bekomme ich das direkt am selben Tag. Wie schätzt du das ein oder ist dir da auch was aufgefallen bezüglich Schnelligkeit, als du auf Unternehmensseite gegangen bist?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war so eines der größten Learnings für mich in den ersten 6 Monaten im Unternehmen, dass dadurch, dass so viele verschiedene Personen oder Abteilungen auch an Projekten involviert sind, dauert das natürlich manchmal, bis man Feedback bekommt. Und da auch, sag mal, ein bisschen Geduld mitzubringen, dass man jetzt nicht unbedingt am Freitag alle Informationen hat, die man benötigt, wenn man die E-Mail am Montag rausschickt. Das war für mich schon ungewöhnlich, weil ich das aus der Agenturzeit so ein bisschen anders kannte, dass es da eben schneller ging. Aber das hängt hier natürlich dann auch damit zusammen, dass man da echt immer mit verschiedenen Personen sich abstimmt.
Und wir sind schon kurz auf die Zusammenarbeit eingegangen. Je nachdem, wie Kunden uns auch sehen, ob wir quasi wirklich Teil des Teams sind oder einfach nur ein Team, das quasi ausführt. Aber was wir immer predigen, egal was für eine Konstellation ist es, wir können nur so gut arbeiten, wie das Briefing ist. Aber es ist tatsächlich so, dass die Zusammenarbeit dann doch auch komplexer ist als jetzt nur ein Briefing und dann ist der Weg klar. Es kann ja viele Sachen passieren, keine Ahnung, die Strategie wird geändert, die gewünschten Studienergebnisse kommen nicht, was weiß ich, haben schon viele verschiedene Sachen erlebt. Was sind deiner Meinung nach wichtige Aspekte in der Zusammenarbeit mit der Agentur, beziehungsweise was brauchst du denn, damit die Zusammenarbeit erfolgreich ist?
Also erstmal möchte ich sagen, dass es mir persönlich total wichtig ist, die Mitglieder der Agentur oder des Teams, das für uns arbeitet, auf jeden Fall als Partner zu sehen und auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Ich persönlich finde es auch super gut, gechallenged zu werden oder auch mal neue Impulse zu bekommen und nicht einfach nur das auszuführen, was ich mir überlegt habe. Was, glaube ich, für mich total wichtig ist, ist klare Kommunikation von meiner Seite, aber eben auch von eurer Seite. Du hast schon erwähnt, dass es für euch natürlich super wichtig ist, zu wissen, was ist die Zielsetzung, welche Dinge gilt es zu beachten, also quasi dieses klassische Briefing. Für mich ist es aber auch wichtig, welche Themen gibt es oder welche Fragen stellt ihr euch, an die ich jetzt gar nicht gedacht habe, die ihr beantwortet haben müsst, um eure Arbeit gut zu machen? Oder gibt es interne, sage ich mal, Sanofi-Präsentationen oder Ergebnisse oder irgendwelche Informationen, die ihr noch benötigt als Hintergrundwissen, um eure Arbeit bestmöglich zu machen? Was für mich auch wichtig ist, ist so das Erwartungsmanagement. Also was könnt ihr leisten? Bis wann könnt ihr das leisten? Wie kann ich euch da vielleicht auch bestmöglich unterstützen? Und wo sagt ihr, okay, wir müssen vielleicht priorisieren und schauen, was wir jetzt als erstes machen? Ich glaube, das ist für mich total wichtig und dass ich mich auch auf das Team verlassen kann. Also wir haben, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zur Arbeit in der Agentur, sehr viele interne Meetings, wo wir in verschiedenen Konstellationen natürlich auch unsere Projekte diskutieren, welche Projekte erfolgreich waren und welche nicht. Und das ist ja in der Kommunikation auch immer eine Herausforderung, wie tracken wir den Erfolg eines Projektes. Und um für diese Präsentation immer gut vorbereitet zu sein, ist es für mich halt auch total wichtig, mich da auf euch verlassen zu können, dass wenn wir da Projekte haben, dass es da irgendwie eine Abschlusspräsentation gibt oder ähnliches, dass da die Inhalte stimmen, dass ich das mehr oder weniger einfach aus der E-Mail mit in dieses Meeting nehmen kann.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das haben wir in anderen Podcasts, also von der anderen Seite auch schon mal eben betrachtet, wie Lela gerade eben gesagt hat, beziehungsweise wie du auch eben angesprochen hast, Briefing und dass wir aber von Agenturseite, wenn wir eben ein Briefing erhalten haben, auch nochmal mit unseren eigenen Worten es nochmal widerspiegeln, um Lela praktisch eben zu fragen, haben wir es richtig verstanden? Also nur etwas entgegenzunehmen, ohne irgendetwas zu sagen, ohne jetzt im Extremfall drüber zu sprechen, zu diskutieren und tralala, sodass Lela annehmen muss, wir haben genau das verstanden, was sie auch meint, ist der schlechteste Weg. Also eben von daher gesehen, sollten wir immer auch in Briefing eben Gesprächen, zumindest am Schluss, nochmal mit eigenen Worten zusammenfassen. Haben wir jetzt richtig verstanden? Es soll XY eben sein. Ich glaube, das ist die Basis. Und wenn diese Basis stimmt, werden Missverständnisse vermieden. Kommt man auch nicht in die Gefahr, in eine falsche Richtung zu rennen. Also das ist, glaube ich, eben der Grundstartpunkt, der von beiden Seiten, wenn er so verstanden wird, eben die Basis ist für eine gute Zusammenarbeit.
Und ich glaube, was auch eine Herausforderung ist, dass ich jetzt beispielsweise in meiner Rolle extrem viele Informationen bekomme von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen und ich dann immer überlege, okay, was ist jetzt wirklich relevant, um es euch weiterzugeben? Und dann schaffe ich das hoffentlich auch, das gut einzuschätzen. Aber manchmal mache ich das vielleicht nicht und habe vielleicht einfach nur die Annahme, dass ihr schon informiert seid und ihr seid es am Ende gar nicht. Und ich glaube, das ist für mich eine Herausforderung, irgendwie so diese Informationsflut zu sichten und dann euch entsprechend auch zu informieren. Aber für euch natürlich auch eine Herausforderung, wenn ich dann von Dingen ausgehe, dass ihr das schon wisst und ihr habt diese Information einfach nie erhalten.
Ja, und Da auch wieder, es muss von zwei Seiten passen, weil wir kennen ja, oder beziehungsweise zumindest ich habe eben in den Jahrhunderten eben auch schon eben festgestellt, es gibt das eine Extrem und das andere Extrem. Also das eine Extrem eben, du bekommst ein Briefing und du kriegst überhaupt keine Hintergrundinformationen, weil eben gesagt wird, ja, ihr wisst ja eh schon alles, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Hauptproblem. Ihr wisst, was ich meine, ist so eine Killerfrage. Und eben auf der anderen Seite gibt es auch eben Briefings, wo du Tonnen einfach nur rüber geschickt bekommst, wo du denkst, oh Gott, jetzt brauche ich erstmal 7 Stunden, um alles zu sichten. Ist das überhaupt alles relevant? Eben da hat eben Lilla schon sehr recht, eben das hilft uns auch viel, wenn da schon mal sozusagen eine Auswahl getroffen worden ist. Und wie sie sagte, wenn uns auffällt, also wir wissen unter Umständen nicht, was ihr habt, was wir noch nicht haben. Aber wenn uns auffällt, also der Klassiker ist immer, dass wir eben fragen, habt ihr irgendwelche Market Research, eben Insights, ne? Also das ist der Klassiker. Nur man muss halt auch fragen.
Aber ich finde auch, dass dann wichtig ist, gerade bei laufenden Projekten oder wenn man länger schon zusammenarbeitet, dann hat man auch so eine Beziehung quasi entwickelt, okay, ich kann auf Leila zugehen oder auf wen auch immer. Es ist nicht schlimm, wenn ich zum 5. Mal nachfrage. Ich glaube, bei neuen Projekten oder wenn man gerade einen Pitch gewonnen hat und es gerade losgeht, kennt man sich noch nicht, muss man sich so ein bisschen das alles aufbauen. Da ist man noch ein bisschen zögerlicher. Aber
kleiner Tipp, oder wie hieß das, Hack oder sonst
Lifehack, irgendetwas? Ja.
Lifehack, es anmoderieren. Du kannst zu dem Neukunden, und da muss eigentlich jeder Verständnis eben dafür haben, kannst du eben sagen, wir kennen uns noch nicht so gut, und ist es okay, wenn ich lieber einmal zu viel nachfrage als einmal zu wenig? Also es im Prinzip einordnen, so dass das Gegenüber schon eben weiß, okay, da fragt jemand halt dann am Anfang eher öfter nach als weniger, eben von daher gesehen. Und das sollte man eben aktiv eben auch ansprechen, eben genauso, wie man eben auch fragen soll den Kunden, wie kommunizierst du am allerliebsten? Über, was weiß ich, Teams oder E-Mail oder Anruf oder sonst irgendetwas, sollte es auch dazu gehören.
Aber worauf ich auch tatsächlich hinaus wollte, ist dann auch dieses Arbeiten auf Augenhöhe, was du ja auch schon erwähnt hattest, dass das dann quasi, wenn man schon länger zusammenarbeitet, ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und auch über welche Kanäle kommunizieren wir denn? Mit manchen ist es eher per E-Mail. Ich habe auch eine Kundin, mit der schicken wir uns jeden Tag irgendwelche GIFs hin und her über Teams, ja, weil das ja auch sehr gut funktioniert. Ja. Aber muss man sich halt auch so ein bisschen einruckeln. Aber ich finde, ich habe auch das Glück, dass ich mit meinen Kunden immer sehr auf Augenhöhe arbeiten konnte. Also ich finde es auch schrecklich, wenn das nicht so wäre, aber gibt's ja auch.
Es ist auch ein Punkt, der im Prinzip eben der Einstellung, ich sag auch immer, es muss auch nicht jeder Kunde sozusagen die Agentur oder das Team als den ausschließlichen strategischen Diskussionspartner sehen. Es ist auch okay, wenn jemand sagt sozusagen, ich habe eben bestimmte Vorstellungen bei dem Projekt und so hätte ich es gerne und mach das bitte. Das ist okay, nur es muss ausgesprochen werden, ne? Also
ihr habt ja auch Projekte, wo ihr mal zu einem bestimmten Thema unterstützt oder zu einem bestimmten Anlass und es jetzt nicht eine jahrelange Zusammenarbeit ist, wie es jetzt beispielsweise bei uns ist.
Ja. Ich würde gerne zum Thema Vorurteile einmal rübergehen. Das haben wir damals ja auch, als wir diesen Podcast gepitcht haben, Leila. Ich erinnere mich noch, wie wir hier im Büro standen, vor Ort vor allem. Ich war total nervös, das jetzt hier der Riesengruppe vorzustellen, was wir uns ausgedacht haben. Aber ein Punkt auf unserer Liste war, was wir damit erreichen möchten, ist eben mit Vorurteilen aufzuräumen. Und mich würde interessieren, welche Vorurteile es vielleicht über das Agenturleben an sich oder Arbeiten in der Agentur gibt, die auch in Unternehmen so kursieren oder die sich hartnäckig halten. Und Thorsten, dann auch wiederum deine Einordnung dazu, ob das wirklich so ist oder ob wir damit aufräumen können.
Genau, es gibt bestimmt in beide Richtungen Vorurteile. Also ich glaube, so das Gängigste, was man ja immer hört, ist natürlich der Arbeitsdruck. Also dass es schon ein hoher Workload auf Agenturseiten ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was einem immer wieder begegnet. Und dann natürlich immer so dieses typische Bild, ein junges Team, dynamisches Team, viel neue Themen, in die man sich einarbeitet. Also nicht so ein gesetztes Schiff, wie es jetzt vielleicht bei Sanofi ist und Mitarbeiter, die seit 20 Jahren auf der gleichen Rolle sind, wobei das jetzt natürlich auch nicht überall so ist. Aber ich glaube, das ist so das hartnäckigste Vorurteil, ja.
Also ich glaube, dass es teilweise zutrifft, also unter anderen Aspekten zutrifft, weil was Lila gerade eben gesagt hat, also es hat jedes Ding hat ja immer zwei Seiten, ne? Ist, dass würde ich sagen, was es gibt in der Agentur, man muss Abwechslung mögen. Also ne, die schnelle Abfolge zwischen auch verschiedenen Themen hin und her zu springen, weil man hat nicht einen Kunden, also in den meisten Fällen, sondern eben auch verschiedene Kunden und verschiedene Themen. Und ich glaube, für viele Leute, die in Anführungszeichen Schwierigkeiten damit haben, sich auf mehrere Dinge unter Umständen gleichzeitig oder in einem kurzen Abstand zu konzentrieren, ist das sehr kräfteraubend und hat auch einen hohen Workload sozusagen. Wenn man das nicht mag, ist es ne, sehr belastender. Von daher gesehen, glaube ich, trifft das nicht des Pudels Kern, aber es trifft teilweise zu, weil es halt abwechslungsreicher ist. Und die andere Seite der Medaille ist, ich mag es, weil es abwechslungsreicher ist. Ne? Das hat mich so unter uns gesagt, wir bleiben ja unter uns 1000, unter uns gesagt, eben auch, wenn ich Überlegungen eben getroffen habe, ob ein Unternehmen oder Agentur, hat es mich halt immer abgehalten, weil ich mir gedacht habe, will ich die nächsten 3 Jahre oder 4 Jahre oder 5 Jahre in einer Indikation arbeiten? Da habe ich immer gedacht, das ist zwar auch vorteilhaft, weil dann kannst du so in die Tiefe gehen, dass du wirklich drin bist. Nur bei den, ich sage es mal, Angeboten, die ich hatte, haben mich die Indikationen nie so interessiert, dass ich gedacht habe, ja, das möchte ich jetzt die nächsten 3, 4 Jahre machen.
Aber es gibt ja auch Medikamente, die in verschiedenen Indikationen zugelassen sind. Also
richtig.
Es kommt ja auch ein bisschen dann auf die Größe des
richtig.
Teams an. Also manchmal bist du dann trotzdem nur in der einen Indikation unterwegs, aber also ein bisschen mehr Abwechslung gibt es ja heute.
Ja, es war auch nicht der einzige Grund.
Genau, also ich kann ja vielleicht auch mal für mich sprechen, dass wir haben ja auch unsere Zusammenarbeit ursprünglich im Bereich Asthma gestartet und dann kam noch die COPD dazu, es kamen auch noch andere Themen dazu. Also ein bisschen Abwechslung gibt es schon, aber es stimmt natürlich, dass man sich da nochmal viel tiefer einarbeitet und auch nochmal viel mehr, wie schon gesagt, die ganzen anderen Aspekte der Medizin, die Studien, Daten, was beschäftigt Patientenorganisation, also da halt echt so einen richtigen Deep Dive reinmachen kann. Aber vielleicht auch nochmal, um auf das Agenturleben zurückzukommen. Also ich muss sagen, dass mich die 4 Jahre, die ich in der Agentur vorher gearbeitet habe, total gut vorbereitet haben auf die Herausforderungen, die ich auch jetzt auf Unternehmensseite sehe. Und wir haben ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, die auch vorher auf Agenturseite gearbeitet haben. Und ich finde, das ist ein absoluter Mehrwert, gerade so dieses Hin- und Her-Switchen von Themen, wie schaffe ich es, komplexe Inhalte kurz und knapp runterzuschreiben? Wie schreibe ich E-Mails an den Kunden, sodass vielleicht die übernächste Frage auch schon mitbeantwortet ist, ohne jetzt einen halben Roman zu schreiben? Das hilft mir auch in der internen Kommunikation. Oder ich muss ja auch manchmal intern Personen überzeugen von meinen Projekten und von meinen Ideen. Und da zehre ich auf jeden Fall von all den Dingen, die ich in der Agenturzeit auch gelernt habe.
Da kommen wir, glaube ich, schon zu dem Vorurteil, was jetzt unter Umständen auf Agenturseite über Unternehmen herrscht, dass halt viel der Arbeit, die man in einem Unternehmen machen muss, in Anführungszeichen innenpolitisch getrieben ist. Also dass man ne, unter Umständen gegen Widerstände angehen muss, dass man in einem Unternehmen logischerweise auch intern konkurriert, also jetzt nicht nur um Budget, aber auch um Anerkennung und keine Ahnung, wer ist die erfolgreichste Unit im Unternehmen oder sonst wo irgendetwas, was man halt auf Agenturseite so nicht hat, weil das halt relativ gleichgestellt ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, muss ich dich jetzt fragen.
Vielleicht kann ich da noch ergänzen, was mein Vorurteil früher war, als ich auf Agenturseite gearbeitet habe gegenüber Unternehmen. Das war das Thema, dass ich dachte, ja, wir machen doch jetzt eigentlich die ganze Arbeit. Was macht denn der Kunde? Also außer Dinge in die Freigabe geben und irgendwie Budgets abzusegnen. Ja. Und also ich muss sagen, da bleibt schon noch auch eine Menge übrig. Und das kommt dann vielleicht auch so zu dem Punkt. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass für mich auch ein großer Unterschied war, dass wir auf Unternehmensseite oder zumindest bei Sanofi auch viele interne Meetings haben, wo es auch wichtig ist, über Projekte zu sprechen, dass ich auch weiß, was machen gerade die Kollegen aus anderen Abteilungen, weil es natürlich auch immer Schnittmengen gibt oder vielleicht macht die Medizin gerade ein super cooles Projekt mit spannenden Referenten und da denke ich mir, ach, vielleicht kann man mit dem auch zusammenarbeiten und was für LinkedIn machen. Von daher ist es natürlich ein großer Gewinn, diesen Austausch zu haben. Aber man muss sich natürlich auch immer gut vorbereiten. Also ich kann da jetzt nicht einfach hingehen und sagen, hier, ich habe das und das Projekt gemacht. Und dann fragen die Kolleginnen und Kollegen, ja, was haben wir damit erreicht? Also es muss immer auch noch diese Evaluation der Projekte geben, dann auch zu überlegen, machen wir das weiter? Können wir das irgendwie verbessern? Stoppen wir das und machen dafür etwas anderes? Und ja, das frisst natürlich auch viel Zeit. Also dieses ganze, du hast es innenpolitisch genannt, diese Thematiken, das gibt es einmal auf lokaler Ebene im deutschen Team, aber natürlich auch mit global. Ich habe globale Kommunikationskolleginnen, die natürlich auch gerne wissen wollen, was wir gerade machen, welche Maßnahmen wir auch von den globalen Kollegen lokalisiert haben, wie erfolgreich das war, oder auch sogar der Austausch mit anderen Kommunikationskolleginnen aus anderen Ländern, also beispielsweise aus Frankreich, aus Kanada, aus Italien, weil wir manchmal auch in Deutschland eine gewisse Vorreiterposition haben, weil wir Medikamente zuerst zulassen oder schneller die Erstattung bekommen als andere europäische Länder und da dann teilweise auch so ein Wissensaustausch sinnvoll ist. Und also das ist auf jeden Fall ein Thema. Konkurrenz würde ich jetzt gar nicht, Konkurrenz klingt immer so böse.
Nee, so meine ich es nicht, aber ne, man ist im Wettbewerb mit anderen, sagen wir es so.
Natürlich, ne? Und das ist auf jeden Fall klar, dass es da, das Konkurrenz belebt ja auch dann ein bisschen das Geschäft, ja, sage ich mal, dass das auch nochmal ein Punkt ist. Aber auf jeden Fall, also das ist total wichtig, auch sich als Kommunikationsmanager so ein bisschen zu etablieren und auch zu zeigen, wie wichtig die Kommunikationsarbeit ist. Das ist in manchen Teams präsenter als in anderen. Ich würde sagen, das läuft bei uns auf jeden Fall sehr gut, dass es da total wichtig, total klar ist, wie wichtig die Kommunikationsarbeit ist. Aber auch da muss man manchmal dann auch noch mal erklären, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Marketing und Kommunikation? Warum machen wir sowas wie eine Presseveranstaltung? Was sind redaktionelle Artikel? Was sind bezahlte Artikel? Welchen Vorteil hat was? Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Und natürlich auch, wenn es darum geht, große Projekte umzusetzen, da müssen wir natürlich auch verschiedene Funktionen oder auch das Management dann überzeugen, dass die Ideen, die wir haben, dann auch wirklich auf die Ziele einzahlen.
Was würdest du denn, sorry, jetzt.
Alles gut.
Nein, ich werde nicht die Moderation übernehmen wie beim vorletzten Mal oder sowas. Ne?
Darfst du tauschen, ist auch okay. Nee.
Was würdest du, Leila, aus deiner Erfahrung jetzt eben sagen, wenn jemand in Anführungszeichen nur die Motivation hat, ich wechsle die Seite des Schreibtisches und jetzt bin ich am Drücker. Weil da sage ich immer zu Agenturkolleginnen und Kollegen, das ist die falsche Idee. Ne? Wenn ihr nur deshalb irgendwo hin wollt, glaube ich nicht, dass das langfristig erfolgreich ist. Aber was würdest du dazu sagen? Weil das kommt einem ja so, ne, in den Kopf.
Genau, das passt ja dann auch zu dem, was ich gesagt habe mit, wir machen ja die Arbeit für den Kunden und der sitzt dann nur noch da. Ich habe auch früher auf Agenturseite gedacht, okay, ich habe da einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und der findet mein Projekt gut oder die Idee gut und dann setzen wir es um und fertig. Und so ist es eben nicht. Also natürlich steuert in Anführungszeichen man dann auch die Agentur und trifft dann vielleicht auch letztendlich die Entscheidung, welche Projekte umgesetzt werden und welche nicht. Und es macht auch Spaß, sage ich mal, die dann auch wirklich voranzutreiben und dann auch das Ergebnis zu sehen, was ja dann manchmal auf Agenturseite dann an irgendeiner Stelle stoppt, weil man das dann irgendwie übergibt. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man irgendwo ein gewisses Weise auch interner Dienstleister ist, sage ich mal, ne? Auch wenn das jetzt nicht so schön klingt, aber ich unterstütze in meinem Fall dann ein gewisses Produktteam, die bestimmte Ziele haben, diese Ziele zu erreichen und die Strategie dahinter, welche Ziele das jetzt gerade sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die ich entwickle, sondern das wird dann aus dem Produktteam entwickelt und ich übersetze das dann in die Kommunikationsarbeit. Das heißt, da gibt es dann auch Funktionen, die dann vielleicht von einem Projekt, von dem ich total überzeugt bin, gar nicht überzeugt sind und dann muss ich sagen, okay, dann machen wir das nicht und dann vertraue ich den Kolleginnen und Kollegen, dass das die richtige Entscheidung war. Oder wenn ich wirklich total dran glaube, dann finde ich vielleicht doch noch Argumente, die Dinge dann wirklich umzusetzen. Aber es ist jetzt nicht mehr so, es ist nicht so, dass ich diejenige bin, die alle Entscheidungen trifft und damit war es das.
Also es ist nicht von der einen Seite des Schreibtischs auf die andere Seite, weil es ist ein runder Tisch.
Genau, ja, genau. Also der Tisch wird einfach größer. Ja, also das. Ja. So kann man es vielleicht sagen.
Und was würdest du denn sagen, welche Charakteristika oder Persönlichkeitsmerkmale man so mitbringen sollte, wenn man sagt, ich möchte im Unternehmen arbeiten? Weil wir hatten auch eine Folge, da haben wir drüber gesprochen, was brauche ich als Beraterin, damit ich quasi im Agenturleben das schaffe, klingt ja so furchtbar, überlebe, ganz dramatisch ausgedrückt. Aber es gibt halt bestimmte Sachen, die man können muss. Was wäre das denn auf Unternehmensseite?
Also ich glaube, man muss in erster Linie eine Neugierde mitbringen, Dinge zu verstehen und zu hinterfragen, weil dadurch, dass es eben so viele Abteilungen sind, mit denen man zusammenarbeitet und man kriegt nicht überall ein Onboarding und ein Briefing, sondern man muss dann auch mal fragen, hier, wie war das und warum ist jetzt die Studie so und warum kommunizieren wir das auf diese Art und Weise? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall etwas und man muss auch ja Freude daran haben, mit Menschen zu arbeiten, weil es ist jetzt nicht ein Job, wo man alleine am Schreibtisch sitzt und die Projekte umsetzt, sondern ich brauche immer die Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, aus dem Marketing primär, aber dann auch mal sowas wie Legal. Man muss auch mal keine Scheu haben vor, ich sag mal, schwierigen Gesprächen, wo man dann vielleicht nochmal verhandelt, warum kommunizieren wir das so und nicht so. Manchmal hängt es auch einfach nur noch an einem Wort. Ne? Das sind natürlich ganz viele Aspekte. Man sollte natürlich Interesse haben an jetzt in meinem Fall medizinischen Themen, weil man sich da schon auch sehr tief, sage ich mal, mit auseinandersetzen muss. Und auch, ich sag mal, Projektmanagement ist, glaube ich, auch in dieser Rolle einfach sehr, sehr wichtig. Natürlich arbeitet man mit Agenturen zusammen, die einen idealerweise an Timings und so weiter erinnern. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch noch Projekte oder Themen, wo jetzt nicht immer jemand noch dahinter steht und dich nochmal schubst, wenn du da wieder eine Deadline gerissen hast. Also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall auch mitbringen.
Aber das ist schon ziemlich deckungsgleich damit, was wir eigentlich auch immer sagen. Ja. So.
An Leila von Kundensicht, weil es ist ja wichtig zu wissen, was gewünscht wird sozusagen. Absolute No-Gos von einer Agentur für einen Kunden.
Also was man jetzt vielleicht erwarten würde, wäre jetzt so das Deadline-Thema. Ich habe kein Problem damit, wenn mal eine Deadline nicht eingehalten wird, wenn das rechtzeitig kommuniziert wird. Mhm. Was ich gar nicht mag, ist, wenn das einfach totgeschwiegen wird und dann denke ich, ach, das wollten die mir doch letzte Woche schicken und ich habe gar nichts bekommen. Mhm. Das nervt. Und wenn mir jemand sagt, hier, wir haben Krankheitsfälle oder wir müssen priorisieren und wir schaffen es nicht am Donnerstag, wir schicken es dir am Dienstag, ist das in Ordnung? Dann bin ich damit völlig fein. Ja, was auch so ein Klassiker ist, sind natürlich irgendwie so Rechtschreibfehler in Präsentationen oder Pressemitteilungen oder alles, was so Richtung Korrekturlesen geht, wo ich immer weiß, das liegt nicht daran, dass die Personen das nicht wissen, sondern dass einfach wahrscheinlich die Zeit gefehlt hat, da nochmal gründlich drüber zu schauen, auch was so interne Präsentationen angeht. Das ist ja dann auch so ein bisschen so ein Aushängeschild für meine Arbeit oder für unsere Arbeit. Und wenn da dann irgendwie so ein blöder Tipper drin ist, dann wirkt es halt direkt schon weniger qualitativ hochwertig, auch wenn die Inhalte super sind. Jetzt habe ich nur zwei Punkte, aber ich glaube, das sind so die für mich so am wichtigsten sind.
Was predigst du sonst noch zusätzlich dazu,
Carsten? Hast du noch Punkte?
Punkte, die ich predige, also eigentlich die Top 3 hat Leila auch schon eben genannt sozusagen im Hinblick auf, aber bei mir gehören eben die Deadlines hinzu, es sei denn, man kann es begründen, die Qualität ist klar und Responsiveness gehört noch dazu, also wenn eben eine E-Mail kommt, sollten wir die auch beantworten und wenn es ist, ich habe es gelesen, ich kümmere mich drum, ne, aber nicht alle so im luftleeren Raum einfach zu lassen, das sind also, glaube ich, auch so die Hauptpunkte.
Ich hätte vielleicht auch noch mal eine Frage an euch. Wie sieht das bei euch aus mit dem Thema Wertschätzung? Also ihr macht ja super viel und schickt es auch immer rüber und dann versuche ich auch oft immer Danke zu schreiben. Manchmal denke ich mir dann auch, ist das jetzt auch Spam in Richtung Agentur? Dann kann ich vielleicht mein Herzchen einfach mal anklicken. Aber also ich persönlich bin jemand, der mich motiviert das total, wenn ich Wertschätzung erfahre. Wie seht ihr das und was wünscht ihr euch da vielleicht auch von euren Kundinnen und Kunden?
Also ich freue mich schon sehr darüber tatsächlich. Ich glaube, es gibt mal so Situationen. Es gibt Kunden, die dann immer schreiben, oh, super toll, gefällt mir mega. Und am Ende wird es trotzdem komplett umgeschrieben. Und dann frage ich mich halt so, hä, aber du hast doch gesagt, es gefällt dir, aber offensichtlich nicht. Das finde ich immer ein bisschen seltsam. Und da bin ich aber so, dass ich dann auch frage, so, ja, aber warum wurde das jetzt nochmal abgeändert, damit man das danach besser machen kann? Und es gibt Kunden, die vielleicht eher seltener dann positive Rückmeldungen geben, aber umso bedeutender finde ich das dann, wenn da mal ein Danke kommt oder irgendwie gefällt mir ausgesprochen gut, dann ist es etwas, was meinen Tag auf jeden Fall verschönert.
Also ich würde auch sagen, wenn es zu einer Routine geworden ist, dann wird es auch nicht mehr wertgeschätzt. Wenn das sage ich eben auch immer, du brauchst dich jetzt nicht zu bedanken, wenn du eine Pressemitteilung ohne Rechtschreibfehler bekommst. Verstehst du, was ich meine? Also ne, eben wenn man eben den Anspruch auch hat und der wird erfüllt, ist in Ordnung. Ich würde aber auch sagen, dass eben sozusagen Wertschätzung von dem Kunden auch in den Teams sehr gern gesehen sind. Also ne, und da muss es auch nicht groß irgendwie eben irgendetwas eben sein, das glaube ich motiviert die Kolleginnen und Kollegen schon. Insbesondere, und jetzt werde ich vielleicht wieder gedisst hinterher, aber insbesondere die jüngeren Generationen. Also da glaube ich, ist es nochmal, also die dann auch mit Social Media und Likes und sowas aufgewachsen sind, sage ich jetzt mal platt, ne? Da glaube ich, ist es eben sehr wertvoll.
Okay, also das neue Ziel ist maximale Likes.
Ja. Nee, um Gottes Willen.
Also ein Herzchen ist immer toll. Wenn man zum ersten Mal ein Herzchen bekommt, das vergisst man nicht, nie wieder.
Also ich weiß, dass ich früher auch, als ich in der Agentur gearbeitet habe, auch immer einen Ordner hatte, wo ich dann so positives Kundenfeedback abgelegt hat. Und das, manchmal schaut man da einfach mal rein. Und also ich mache das auch heute manchmal, dass ich mir so also wenn ich positives Feedback bekomme, dass ich es ablege. Und das ist dann nochmal so ein kleiner Motivation.
Und das schöne Feedback, was man dann auch bekommt, ist, wenn dann proaktiv auch der Kunde oder die Kundin eben sagt, ich hatte, keine Ahnung, eine eben interne Management-Präsentation und hab's präsentiert und alle fanden es cool. Ne? Also dass wir auch wissen sozusagen, wir haben da wirklich eben damit geholfen und beigetragen, dass es eben intern auch einen Haken dran gibt.
Ja, da enden wir jetzt auf einer sehr positiven Note auf jeden Fall. Also Herzchen auch für unsere Podcast-Folge dürfen ruhig reinfliegen und Likes, wenn wir dazu posten. Aber wir hatten ja vorhin auch das Thema Qualitätskontrolle und mir geht's persönlich so, ich brauche erstmal Kaffee morgens, um in die Gänge zu kommen. Deswegen dachte ich mir so, wir können ja mal immer zusammen besprechen, wie viel Tassen Kaffee eigentlich die Personen in diesem Raum brauchen, um mal morgens so wirklich fit zu sein für den Arbeitstag. Vielleicht magst du, Leila, starten.
Ja, gerne. Also wenn ich morgens aufstehe, ist der erste Gang immer zur Kaffeemaschine, damit die schon mal anläuft. Und dann trinke ich zu Hause einen Kaffee, während ich mich fertig mache. Und wenn ich ins Büro gehe oder auch im Homeoffice, mache ich mir dann auch noch mal einen Kaffee. Also ich würde sagen zwei und dann fange ich an zu arbeiten.
Und trinkst du dann aber im Tagesverlauf noch oder bleibst du bei den zwei Tagen?
Meistens noch so einen am Nachmittag, ja. Aber der ist optional.
Du, Thorsten?
Ich muss es vielleicht unterscheiden zwischen vor zwei Jahren und nach zwei Jahren, weil da gab es so einen Cut. Wenn ich von vor zwei Jahren spreche, dann würde ich sagen, also ich habe meine erste Tasse getrunken, wie ich im Büro war. Über den Tag verteilt waren es bestimmt 8 oder 9 Stück.
Ui, okay.
Ja.
Und immer schwarz?
Mit Milch. Seit zwei Jahren maximal eine am Nachmittag. Magen-Darm, sag ich mal.
Und was ist
irgendwann
mit der Cola?
Irgendwann verträgst
du es einfach nicht. Pepsi trinkst du?
Überhaupt keine mehr.
Oh.
Überhaupt keine mehr. Komplette umgestellt. Überhaupt keine mehr.
Aber hast du jetzt auch schon Matcha probiert?
Nee, den habe ich noch nicht probiert. Da habe ich mich noch nicht dran getraut.
Das macht die Anita, die zeigt dir das.
Ja, okay.
Das ist doch besser, glaube ich, für den Magen.
Ja, das ist sehr gesund.
Ja, aber ich mag eigentlich keinen Tee.
Es schmeckt ja ein bisschen wie Heu, aber mit Kokosmilch geht's.
Oh Gott, es schmeckt wie Heu.
Schmeckt nach Wiese.
Ich bin doch kein Gauli. Aber wie ist bei dir mit Kaffee jetzt?
Also ich muss morgens auf jeden Fall nach dem Aufstehen eine Tasse Kaffee trinken. Sonst funktioniert da gar nichts. Und meistens mache ich mir aber ein Bialetti, was extra stark
ein
ist.
Was?
Ein Bialetti.
Was ist das
also
denn?
Diese kleinen Kaffeekocher, die man auf dem Herd hat.
Italien.
Ja.
Genau. Und das, also die Marke heißt, glaube ich, Bialetti. Und deswegen nenne ich das auch so. Und das trinke ich morgens, wenn es ganz kritisch ist. Ansonsten, dann reicht mir auch eine Tasse. Ansonsten trinke ich so zwei am Tag. Also wenn ich nachmittags trinke, dann bin ich die ganze Nacht wach. Das funktioniert nicht. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir holen uns gleich nochmal ein Matcha Latte oder einen Kaffee für dich, Leila, auf jeden Fall. Da unten ist ja jetzt ein Coffee Bike, was wir ja immer besuchen können hier an unserem Standort. Und vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Nach so langer Zeit, nach 59 Folgen, mal wieder dabei.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht und auch ein super interessanter Austausch.
Und ich hoffe, es dauert nicht wieder 59 Folgen. Dass wir wieder mal sprechen über ein anderes Thema dann unter Umständen.
Wir sind sehr ambitioniert, dass wir nur 60 Folgen hier aufnehmen werden.
Ich glaube an euch.
Klar, das schaffen wir auch noch.
Ja, in diesem Sinne, dann bis zum nächsten Mal.
Super.
Danke.
Ciao, ciao.
Kannst du dir vorstellen, in der Gesundheitskommunikation zu arbeiten? Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und freuen uns auf deine Bewerbung. Unsere aktuellen Stellenausschreibungen findest du auf unserer Webseite weberschendwick.de.